Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Gastrogeplauders. Heute ist mein Gast Alexander Meining. Alex, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Freut mich.
Wir haben uns ein Thema gewählt, was so ein bisschen an andere Podcasts anknüpft. Einer meiner eindrucksvollsten Podcasts war mit Chuck Bergmann, Less is More. Da ging es darum, unter anderem, was machen wir eigentlich mit unseren Patienten, den Risikopatienten für Frühkarzinome, machen wir die da nicht viel zu viel? Dann habe ich vor kurzem mit Martin Herter von der Psychologie am UKE geredet, Shared Decision Making. Da habe ich auch lang gebraucht, bis ich verstanden habe, was das heißt. Ich dachte zuerst, so ein amerikanischer Modebegriff, aber es geht letztlich darum, die Patienten zu involvieren in die Entscheidungsprozesse und nicht so ex cathedra zu sagen, sie müssen operiert werden. Und das soll unser Thema sein, Patient Involvement, auch so ein Begriff. Was heißt das eigentlich? Und die erweiterten endoskopischen Therapieoptionen bei Frühkarzinomen.
Ja.
Und das ist ja genau das Thema vom Arbeiten in Grenzfällen. Da muss der Patient natürlich mit einbezogen werden. Das ist eine Banalität, aber ich fürchte, wir haben das eigentlich bisher zu wenig gemacht, oder?
Also sehe ich auch ganz genauso. Also es gibt ja dieses schöne, ich weiß nicht, ob es ein Modewort ist, PROM hört sich ganz gut an. Ja. Also steht für Patient Reported Outcome Measures. Und das ist, glaube ich, schon relativ bekannt in der Onkologie, aber in der Endoskopie haben wir da bisher eigentlich fast überhaupt nicht dran gedacht. Ja. Also was wollen denn eigentlich die Patienten oder was erzählen uns denn eigentlich die Patienten, wie sie sich danach fühlen? Und das Entscheidende für den Patienten ist ja jetzt gar nicht so sehr, dass man ihm jetzt hundertprozentig irgendwie eine Niedrigrisikokategorie mehr oder weniger diagnostizieren kann oder eine R0-Resektion, sondern der Patient will ja Lebensqualität, so lange wie es denn irgendwie möglich ist. Und das finde ich ein ganz spannendes Thema, womit man sich eigentlich in der Endoskopie noch gar nicht so beschäftigt hat.
Also ist ja schon so, wenn man dann mit diesen Tumorpatienten redet, mit den Frühkarzinomen, ja, da gibt es ja Entscheidungen, die bisher so waren, dass man sagt, ist nicht kurativ. Das ist ja auch schon so eine Ex-Cathedra-Entscheidung.
Ja, ja.
Und dann gibt es die Gespräche und die Fragen kommen natürlich schon oft. Was bedeutet das jetzt für mich?
Ja.
Wie kann ich essen? Dinge, wo man als Arzt immer sagt, Gott, essen, Sie müssen erstmal überleben. Aber das ist wahrscheinlich nicht die richtige Perspektive, oder?
Also sehe ich auch so letztendlich. Und die Frage ist natürlich auch, was wir eigentlich oder wie sehr der Patient belastet ist. Also es ist natürlich die körperliche Funktion, die den Patienten beschäftigt. Aber es ist natürlich auch die Sorge, wie es mit ihm weitergeht, wie er sein normales Leben weiterführen kann. Kann er weiterhin arbeiten? Kann er weiterhin mit seiner Familie die Dinge machen, die er halt sonst auch immer gemacht haben? Und das war uns eigentlich bisher nicht so richtig irgendwie wichtig. Und es gibt fast keine Daten dazu oder ganz wenige Daten dazu.
Wobei ihr habt ja, wenn ich habe am Weg hierher ein bisschen in PubMed gegoogelt mit Meining und Quality of Life, ihr habt ja bei Reflux und gutartigen Kolonerkrankungen da schon alles Mögliche gemacht,
ja,
aber auch bei Frühkarzinomen, oder?
Richtig, also wir haben jetzt was abgeschlossen, das waren nicht nur Frühkarzinomen, das waren erweiterte endoskopische Resektionen, also die Großflächen-EMRs, die ESDs. Und auch die Vollwandresektion, das war auch letztendlich eine Dissertationsarbeit von der Laura Retzbach zusammen mit Karl Fuchs, der dieses Messinstrument, also diesen Score, diesen GI Quality of Life Index Score mitgebracht hat, weil in der Chirurgie ist das auch bekannt. Da gibt es Daten dazu, vor Cholezystektomie, nach Kolonresektion und so weiter, nach Funduplicatio. Und wir haben das jetzt mal gemacht für endoskopische Resektion und es war eigentlich ganz spannend. Also ich kann es kurz erzählen, es waren knapp 240 Patienten.
In allen Organen.
Obere und untere GI-Trakt, obwohl, kann ich schon vorwegnehmen, gab es keine Unterschiede oben, unten. Und das Spannende ist, der Overall-Score, also dem Patienten ging es nach der Endoskopie, zumindest im relativ kurzfristigen Intervall, nach 4 bis 6 Wochen besser, was die körperlichen Funktionen betrifft. Und was doch für uns ein bisschen erstaunlich war, emotional scheinen die Patienten von dem Eingriff zu profitieren. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man sich halt denkt, naja, jetzt ist dieses Ding weg. Und deswegen geht's mir jetzt besser. Obwohl es da natürlich auch andere Daten gibt aus den Niederlanden. Ich glaube, die sind ja auch bekannt, wo man auch Patienten befragt hat nach endoskopischer Resektion von Frühkarzinom im Vergleich mit operierten Frühkarzinom.
Natürlich nicht randomisiert, aber ja, immerhin.
Geht aber auch nicht. Aber immerhin. Und da hat man festgestellt, dass der emotionale Stress bei den endoskopisch therapierten Patienten höher ist. Was man sich auch irgendwie erklären kann, dass man halt sagt, naja, die müssen halt regelmäßig zur Kontrolle haben und jedes gehen und jedes Mal, wenn die zur Kontrolle gehen, dann haben die halt Angst, ist wieder was drin und das ist vielleicht doch eine gewisse Belastungssituation. Also es gibt unterschiedliche Daten, würde ich es jetzt mal
wobei
so sagen.
Wobei man da, also was das betrifft, fairerweise sagen muss, wahrscheinlich liegt es auch an der Art, was wir denn oder dem Inhalt, was wir dem Patienten erzählen.
Richtig.
Wenn man jemand erzählt, ist zwar schonender, aber ihr onkologisches Risiko ist höher.
Ja.
Was vielleicht so ist, aber das wird ja auch angezweifelt in letzter Zeit, ob das wirklich so krass
richtig
ist, der Unterschied, dann haben die natürlich mehr Angst.
Richtig.
Also,
sehe ich auch so. Und wenn man ihnen auf der anderen Seite sagt, das Frühkarzinom ist jetzt raus, sie müssen nicht operiert werden, dann fällt denen natürlich ein Stein vom Herzen. Und dann sagen die, na lieber komme ich jetzt irgendwie alle 3 Monate am Anfang zu einer Rektoskopie zur Kontrolle, als wie, dass ich irgendwie Sorge haben muss, dass ich vielleicht mein Sphinkter verliere und irgendwie mit einem künstlichen Ausgang. Und das sind ja so die Denke der Patienten, die letztendlich bestehen. Und ich glaube, wir müssen die auch ernst nehmen.
Habt ihr da auch in eurer Umfrage Erfahrung gesammelt, es gibt ja ein onkologisches und ein Eingriffsrisiko. Also die blöde Angst, haben Sie mehr Angst vor dem Krebs oder vor der Operation oder vor dem Eingriff? Kann man dem näher kommen?
Also das ist ja wieder ganz spannend, weil da kommen dann so Sachen rein, wie was du ja schon berichtet hast mit diesem Shared Decision Making. Da stellen wir dann doch fest, dass viele Patienten einfach total unterschiedlich sind. Also es gibt ja dann Patienten, die sagen, das Ding muss raus. Ich will meine Ruhe haben. Ich will nicht, dass da irgendwie, dass ich da ständig Angst haben muss, dass wieder was kommt. Das muss weg. Und dann gibt's andere Patienten, die haben halt höllisch Angst vor einem größeren Eingriff. Die sagen also, lieber komme ich zu Ihnen alle 3 Monate und lass mir das engmaschig kontrollieren, bevor ich mich irgendwie operieren lasse. Also das sind halt auch wieder alle unsere Patienten individuell unterschiedlich. Und da kommen natürlich dann so individuelle Entscheidungen zustande.
Und wir haben ja, also ich glaube schon, dass das viel von uns abhängt. Wir haben ja in unseren gemeinsamen Aufklärungsgesprächen, wir reden ja gemeinsam mit den Chirurgen, mit den Patienten, dann immer gesagt, es kann mal zu spät sein, aber das ist vielleicht gar nicht so. Mhm. Es gibt ja jetzt zunehmend Daten, ist das, wenn lokoregionäre Rezidive inklusive Lymphknoten passieren, dann kann man eigentlich immer noch operieren,
genau,
ohne dass die Patienten jetzt prognosemäßig ins Bodenlose fallen.
Genau, also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Argument letztendlich und das sage ich auch den Patienten oder viele Patienten, das braucht man denen eigentlich gar nicht sagen, weil das wissen die auch, dass man einfach sagt, naja, operiert werden kann ja immer noch. Ja. Und ich glaube, das ist doch eigentlich auch ein gutes Argument, weil es ist ja ganz, 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 ganz selten, dass man sich mit einem endoskopischen Eingriff, jetzt darf ich auch auf Süddeutsch-Bayerisch sagen, die OP versaut. Ja.
Beziehungsweise, dass dann plötzlich Fernmetastasen auftauchen, das ist auch eine Rarität.
Das ist richtig. Und dann muss man aber auch dazu sagen, jetzt nichts gegen den chirurgischen Eingriff als solches, aber auch ein chirurgischer Eingriff heißt ja nicht, dass man aus der Überwachung komplett heraus ist. Also das ist ja auch was man berücksichtigen muss. Also auch da gibt es ja berechtigterweise eine Tumornachsorge.
Ja, etwas lockerer halt. Aber ich glaube, was wirklich ins Auge springt, ist, dass eine gute Aufklärung auf guter Evidenz beruht.
Richtig.
Weil man kann ja den Patienten, muss man eigentlich die Wahrheit erzählen. Und wenn wir die selber noch nicht wissen oder gerade verändern, dann ist die Herausforderung oder die Aufgabenstellung an uns ja erst recht da, gute Forschung zu machen und das zu beweisen, was wir da jetzt behaupten.
Das sehe ich auch absolut so. Und was dann eben noch dazu kommt, das ist eben dieser neue Aspekt der PROMS oder der PREMS auch. Was passiert denn mit den Patienten unterm Strich? Also wie fühlen die sich denn danach? Oder was ist denn bei denen der Long-Term-Outcome, unabhängig jetzt von onkologischen Daten? Also wie geht's denen? Wie ist denen ihre Lebensqualität? Und da fehlen uns komplett Langzeitdaten eigentlich, meiner Meinung nach. Also da müssen wir ein bisschen besser drauf aufpassen. Und ich glaube, wenn wir uns als endoskopische Interventionalisten auch in ein Gebiet begeben, wo wir eben auch Onkologie betreiben, sei es jetzt auch vergleichbar mit Chemotherapie, mit Immuntherapie oder mit operativen Verfahren, dann sollten wir auch an diese Langzeitdaten, was patientenberichtete Ergebnisse betrifft, dran denken.
Unbedingt. Man muss ja auch sagen, wenn wir die Grenzen rausschieben, wie wir gerade umgekehrt besprochen haben in deinem Podcast, dann ist auch nicht so, bei einer großen Resektion gehen die Patienten auch nicht abends Fußball spielen, erstens.
Ja.
Und zweitens, eine zirkuläre Resektion oder 2/3-Resektion hinterlässt auch keine lockere, weite Speiseröhre, sondern kann es Narben geben und gewisse Einschränkungen, je aggressiver wir werden, wird es da auch geben.
Das ist natürlich auch so ein Thema, ja. Letztendlich dann, wann mache ich jetzt eine zirkumferentielle ESD? Dann kann ich natürlich momentan sagen, das Ding ist komplett draußen, es ist alles wunderbar, der gesamte Barrett ist vielleicht auch noch weg, aber wenn der Patient, sage ich mal, dann nach noch Wochen oder zum Teil monatelang zu einer Bougierungstherapie kommen muss, dann überlegt er sich vielleicht auch, ob das jetzt wirklich das Optimale war, weil das natürlich auch eine Lebensqualitätsbeeinträchtigung ist, was man dann gar nicht so im Kopf hat. Ne? Wir sagen, super gelaufen, Risiko ist jetzt erledigt, Krebs ist weg, aber es kann natürlich auch andere Konsequenzen mit sich haben. Und dass es nach einer Operation entsprechend auch dann zu langfristigen Patientenproblemen kommen kann im Sinne von Anastomoseninsuffizienz mit Vakuumtherapie, mit verlängertem Aufenthalt, mit auch entsprechend dann Stenosen, die bougiert oder dilatiert werden kommen, das muss ich, glaube ich, auch niemandem sagen. Also der Eingriff ist das eine, das, was der Patient im längeren Verlauf erlebt, ist natürlich das andere dann.
Mhm. Und wie gesagt, die Hauptforderung aus diesem und wahrscheinlich vielen anderen Podcasts ist Daten, Daten, Daten.
So
und
ist es.
Das soll nicht nur irgendwo in die sekundären Outcomes ganz weit unten verpackt werden. Sind eigentlich diese Quality of Life, das wird ja bisher, sage ich jetzt mal selbstkritisch, so als Routine mit abgenudelt. Mhm. Und niemand schaut so drauf. Da gibt es einen Score und da gibt es einen Unterschied von 10 und die Leute sagen, ja. Aber sollten wir nicht mehr auf Einzelfunktionen abheben? Haben wir da eigentlich gute Scores oder gerade für die Endoskopie?
Naja, also wie gesagt, es gibt diesen einen GI Quality of Life Index, der sehr ausführlich ist. Also das sind, glaube ich, über 100 Fragen, die da letztendlich beantwortet werden müssen. Das ist schon sehr viel und es ist auch dann schon sehr ins Detail. Also hier müsste man auch nochmal gucken, was wirklich vielleicht auch relevant ist für die Endoskopie oder nicht. Oder wo jetzt
auch. Oder auch pro Organ.
Richtig, pro Organ. Oder wo vielleicht auch zum Teil noch was fehlt. Also da müssen wir uns einfach mal ranmachen. Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, in Zeiten wie heute brauchen wir nicht mehr anfangen, irgendwie den Patienten irgendwelche Fragebogen per Post oder sowas zu schicken. Also auch hier gibt es Möglichkeiten mit Apps, mit irgendwelchen digitalen Methoden, dass man auch über einen längeren Zeitraum digital kontinuierlich, nicht nur einmal nach 4 bis 6 Wochen, sondern wenn es geht, irgendwie länger kontinuierlich auch das erfassen kann, was die Patienten erleben, erfahren und was für Probleme sie einfach haben.
Oft sind die Fragen in diesen Fragebögen ja ein bisschen allgemein.
Ja.
Interferiert das mit ihren täglichen Aktivitäten, wo man denkt,
ja.
Also ich glaube schon, dass man da spezifisch gerade auf Schluckfunktion und was können sie essen und
richtig.
Weil das wollen die Patienten ja wissen.
Geht
da noch ein Schnitzel und Magenhochzug, wie klein ist der Magen, was, ja. Also diese ganzen Sachen, ich glaube, da gibt es erheblich Nachholbedarf.
Richtig, also da sollten wir uns vielleicht mal ranmachen. Du hast ja schon gesagt, Forschung, 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 Daten, Daten, Daten. Da sollten wir uns ranmachen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass wir diesen Aspekt, und jetzt sind wir beim Anfang, PROM, was denn eigentlich unsere Patienten so erwarten und wollen, das sollten wir auf keinen Fall auslassen.
Ja, eine Detailfrage dazu. Du hast ja schon ein bisschen angesprochen. Kontrolle wiederholte Endoskopien. Es ist ja ein hohes Ziel, das zu vermeiden. Aber ich höre so ein bisschen raus, für manche Patienten gibt es dann wieder ein Jahr Psychoruhe. Wie stehst du da dazu?
Also wir kennen ja alle diese Patienten, die einfach uns verfolgen, mehr oder weniger, und denen man sagen kann, sie brauchen nicht mehr kommen. Das ist geheilt, das Ding ist weg. Aber die einfach dann trotzdem ihre Kontrollen haben möchten, um einfach dann wieder zu wissen, es ist weiterhin alles okay, ich brauche mir keine Sorgen machen. Und ich glaube, auch hier muss man, klar gibt es die Leitlinien, aber auch, glaube ich, hier jetzt immer wieder beim Individual Patient Decision Making, dass man einfach dann das auch akzeptiert, weil es den Patienten dadurch besser geht und weil sie dadurch wahrscheinlich dann wieder auf der anderen Seite gesundheitliche Leistungen, die sonst irgendwo anfallen würden, wegfallen. Ja, und man tut sich ja jetzt kein Bein brechen, wenn man den Patienten einmal im Jahr gastroskopiert, wenn er es denn gern haben möchte.
Ja. Ich meine, das führt uns ja zu dem Jacques Bergmann Podcast. Was ist denn eigentlich die deutsche Antwort auf Lessismore? Wir sagen dann ja oft, ja Moment, schmeißen wir unsere Patienten dann raus.
Ja.
Also so ein bisschen Hemmung hat da wahrscheinlich jeder von uns zu sagen, okay, der Tumor ist weg, Restrisiko ist, keine Ahnung, nach 5 Jahren 0,5% pro, meinst du, die Leute bleiben dann in Scharen wirklich weg? Weil wir haben jetzt nicht zu wenig zu tun. Also
wir haben nicht zu wenig zu tun, aber ich glaube, wenn wir uns, also diese wenigen Patienten in Anführungszeichen, ich glaube, die machen jetzt das Kraut auch nicht fett, wie es so schön heißt. Ich glaube, da gibt es Einsparungspotenzial, was unnötige endoskopische Leistungen betrifft, ganz woanders.
Also jetzt nicht bei den Karzinomen, sondern eher bei den Vorstufen.
Bei der 5. oder 6. Reizmagen, Gastroskopieabklärung und so weiter und so fort. Also ich glaube, da sollten wir eher restriktiver sein, als bei Disease-Patienten. Es sind ja auch viel, viel weniger, muss man auch sagen.
Und vielleicht sollte man das auch in die Fragebögen einbauen, dass man irgendwie mit Hilfe von Psychologen keine Suggestivfragen stellt.
Ja.
Sie haben eine Krebsbedrohung, wollen Sie zur Nachsorge kommen? Natürlich sagt jeder ja, sondern irgendwie auch da das Risiko versucht mit einzuschätzen und was das für, was so eine Nachsorge für den Patienten bedeutet.
Richtig, richtig. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein großer Unterschied zwischen Nachsorge und zum Teil auch dann Vorsorge. Ich glaube, Vorsorge ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Es sind viel, viel mehr Patienten. Und ich glaube, da muss man einfach in irgendeiner Art und Weise restriktiv sein. Also, da macht es keinen Sinn, jährlich eine Gastroskopie oder eine Koloskopie zu machen, auch wenn es der Patient wünscht. Ich hatte heute jetzt gerade auch wieder einen Patienten, der hat gesagt, ich möchte das einmal Sie machen und einmal das die andere Klinik machen, ja, damit immer noch unterschiedliche Augenpaare da einen Blick drauf werfen. Also das können wir natürlich nicht leisten. Und da muss man natürlich sagen, also das schafft unser System auch nicht. Da müssen wir dann doch irgendwie sagen, less is more.
Ja, vor allem, wenn man dann sagt, ich will jetzt mein Risiko von 0,3 auf 0,1% vermindern. Ja. Da muss die Gesellschaft dann irgendwo kommen und sagen, liebe Leute,
stopp.
Jetzt ist mal gut.
Ja.
Zum Thema Nachsorge, wir haben uns ja abschließend vorgenommen, auch nochmal über eine holländische Unternehmung zu reden, nämlich die Kontrolle, da war letztes Jahr ja eine Studie, die Kontrolle nach Polypektomie mit Stuhltest zu machen, mit dem genetischen und dem normalen Fit.
Ja.
Was sagst du dazu? Oder vielleicht kannst du die Studie kurz
erklären. Naja, also das ist die sogenannte MOCA-Studie, wo man eben geguckt hat, das waren vor allem Patienten nach Polypektomie, aber zum Teil auch Patienten, bei denen durchaus auch ein Frühkarzinom entfernt wurde, wo man eben gesagt hat, man möchte weniger koloskopieren, indem man das Nachsorgeintervall, das koloskopische Nachsorgeintervall verlängert oder vielleicht sogar komplett außer Acht lässt durch regelmäßige, also sprich jährliche Fit-Tests. Was ja, glaube ich, eine ganz pfiffige Idee ist. Also, dass man einfach sagt, man macht das zwischendrin, um einfach nicht mehr regelmäßig zu koloskopieren. Und was die Kollegen dort in Holland berichten konnten, ist, dass sie bis zu 40% weniger Überwachungskoloskopien dann letztendlich auch durchgeführt haben. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Ansatz, wo ich mir vor allem gedacht habe, wo das spannend sein könnte, ist bei den Patienten, wo ja wirklich auch die Koloskopie dann ja die, ja jetzt in Anführungszeichen aufgezwungene Koloskopie nach Polypektomie einfach eine Tortur ist. Die kennen wir ja auch, die Patienten, die sagen, also ich kann dieses Zeug nicht mehr trinken und allein wenn ich weiß, ich bin wieder dran und kann man da nicht irgendwas anderes machen. Also da sind wir auch wieder beim individuellen Patienten, wo man dann sagen kann, ja, ich glaube schon, man kann darauf verzichten, wenn man wirklich jährlich dann eben einen Stuhltest macht.
Ja. Die haben ja gemessen jetzt nicht kleine Polypen, sondern fortgeschrittene Adenome, die dadurch hängen bleiben. Wobei jetzt die Treffsicherheit der beider Stuhltests, der genetische war ein bisschen besser, nicht so doll war.
Ja.
Es gibt ja jetzt leider die Tendenz, nicht mehr Accuracy oder Sensitivity und Specificity, sondern die Area under the Curve. Und das ist sozusagen die Kurve zwischen richtig positiven und falsch positiven.
Mhm.
Und wenn die bei 50 ist, dann ist es schlecht und oberhalb von 80% ist es gut. Das habe ich gelernt. Und in dem Fall waren es 70% und 60%.
Genau.
Also einerseits so lala.
Ja.
Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, was wird wirklich an ganz relevanten zum Beispiel Karzinomen dann übersehen?
Genau.
Und da sind die Ergebnisse dann wieder besser, ne?
Genau, sehe ich auch so. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, ist ja vielleicht auch ein ganz interessantes Konzept, dass man hier vielleicht auch mal auf die unterschiedlichen Altersgruppen oder so guckt, ne? Also ich glaube auch jetzt bei einem jungen Patienten, der sich vielleicht auch leichter tut mit den Abführmaßnahmen, ne? Jetzt sind wir wieder bei Patient Reported Outcome, eher der Weg in Richtung Koloskopie und bei älteren Patienten, die vielleicht auch fragiler sind und wo auch die Endoskopie vielleicht auch ein größeres Risiko hat, aber trotzdem halt der fraktioniert abgetragene Polyp in irgendeiner Art und Weise kontrolliert werden sollte, dass man da vielleicht einfach das Intervall ein bisschen rauszögert und dafür halt eben einen Fit-Test macht. Obwohl dieser genetische Test, der ist ein bisschen besser, aber die Holländer, die gucken ja dann auch gleich immer auf die Kosten und haben dann gesagt, kann man nicht empfehlen, weil zu teuer.
Mhm. Naja. Ja gut, also wenn man tatsächlich, das finde ich ja schon sehr interessant, diese Brille sich aufsetzt, Patient-Reported Outcomes, stößt man immer wieder mit der Nase drauf, dass man die Patienten, wenn man sie mitnimmt, auch genau informieren muss.
Ja.
Und zwar nicht nur ein Durchschnitt von 50- bis 100-Jährigen, aller sonstigen Risikofaktoren, sondern die ziemlich genau wissen wollen, was heißt das für mich Und da muss man dann eigentlich schon wissen, Moment, sie sind so groß, so schwer, so alt, haben diese Vorerkrankungen. Und da sind wir noch ziemlich schwach aufgestellt, was Daten betrifft. Was ist jetzt Ihr individuelles Risiko?
Es ist richtig, ja. Obwohl, man muss natürlich dann auch sagen, das individuelle Risiko wird sich wahrscheinlich auch nie so richtig bestimmen lassen können.
Aber besser als bisher vielleicht.
Aber besser schon, als ja. bisher, das ist schon richtig. Und ich glaube, wie gesagt, vielleicht muss man auch wirklich dran denken, dass wenn wir immer interventioneller tätig sein werden wollen, dass wir durchaus auch hier gucken müssen, wie wir auch mit unseren Patienten sprechen. Es ist, glaube ich, nicht mehr getan mit, das ist jetzt eine Koloskopie und hier bitte unterschreiben und denken Sie dran, dass Sie nach Propofol-Sedierung jemanden haben, der Sie abholt. Also ich glaube, hier muss man schon ein bisschen differenzierter vorgehen, weil es eben, wie du selber sagst, jeder Patient anders ist und weil es einfach hier auch individuelle Faktoren gibt, die ein ganz anderes Outcome dann zum Teil vorhersagen.
Und das haben wir ja von Martin Hertha in dem Podcast gelernt. Das heißt jetzt nicht, dass man mit jedem Patienten eine Stunde sprechen muss, sondern man kann auch die Entscheidungshilfen, die die Patienten sich vorher anschauen, verfeinern, dass der schon mit der entsprechenden Vorbildung kommt, sodass das dann doch wie die Kosten-Nutzen-Relation des Arzt-Patienten-Kontakts, das ist ja leider ein Thema, dann doch einigermaßen gewahrt.
Das wäre auch nochmal ein Thema für den nächsten Podcast. Wie kann ich die Aufklärung meines Patienten vereinfachen? Ja, das ist ja auch sowas, dass man vielleicht nicht jedes Mal mit der gleichen Leier anfängt, sondern dass man die in Anführungszeichen Standards schon mal als bekannt voraussetzt durch gewisse Medien oder elektronische Medien oder was auch immer, ne?
Ja, Alex, es gibt doch sehr viel jenseits der Messertechnik im GI-Trakt oder Schlingentechnik. Vielen herzlichen Dank
gerne, Thomas,
für diesen interessanten Ausflug und in welchem Podcast auch immer die nächste Folge ist fast schon garantiert. Vielen Dank.
Sehr gerne. Spaß gemacht.
Auch Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Schreiben Sie uns, wie Sie es gefunden haben und bis nächste Woche.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.